Ich würde sagen, das Demokratielernen wird erreicht, wenn es grundlegend um die Frage geht, wie wollen wir zusammenleben, welche Konflikte gibt es, welche Gestaltungsmöglichkeiten haben wir, welche Normen sind hier bestimmend, welche wollen wir, welche eher nicht. Und welche Wege der Entscheidungsfindung gibt es?
Querschnittchen. Fächerübergreifende Querschnittsaufgaben in Schule und Unterricht.
Demokratie lernen mit alltagsweltlichen Konfliktgeschichten. Da steckt also schon ganz viel drin. Ne? Wir werden dazukommen. Christian Fischer ist heute zu Gast. Christian, schön, dass du da bist.
Ich bedanke mich für die Einladung und freue mich auch, da zu sein.
Ja, und ich sage ganz kurz was zu dir, vielleicht, dass man das so ein bisschen einordnen kann. Du kommst eigentlich auch aus der Politikdidaktik, wenn man das so sagen kann, also der Didaktik der politischen Bildung, hast hier in Halle promoviert. Mhm. Und bist jetzt dann nach einigen Stationen an der Universität Erfurt gelandet im Bereich des Sachunterrichts. Ne, Didaktik des Sachunterrichts, das ist ja eigentlich auch der Ort, wo politische Bildung in der Grundschule vielleicht vornehmlich stattfindet. Mhm. Und arbeitest aber auch hier in Halle noch an einer Grundschule.
Also ich arbeite an einem Bildungshaus, wo ja, die unterschiedlichen Schulformen integriert sind. Und genau, ich bin hauptsächlich zwar in der weiterführenden Schule, führe aber regelmäßig auch in der Grundschule Projekte durch.
Ja, das heißt, wir haben heute auch die Möglichkeit, vielleicht so die Theorie und Praxis so ein kleines bisschen zu verbinden und immer mal zu gucken, was also ich werde dann immer mal vielleicht auch fragen, was hast du vielleicht auch für konkrete Erfahrungen gemacht, mhm, damit? Und vielleicht steigen wir so auch ein. Also das ist ja ein ganz schön langer Titel hier, aber vielleicht beziehen wir uns erstmal auf Demokratie lernen und Konflikt. Wenn du jetzt an deine eigene Praxis denkst in der Schule, aber vielleicht auch in der Familie, das ist ja erstmal ganz offen, fällt dir eine Situation ein, wo jetzt Konflikte so Ausgangspunkt auch für demokratische Lernprozesse geworden sind?
Also ich antworte mit Blick auf die Schule. Ja. Und da kann ich ganz deutlich sagen, mir fällt da jetzt nicht die eine Situation ein. Also jetzt hier das Exempel par excellence. Ja. Also weil in der Schulpraxis ja andauernd irgendwelche Konflikte, Regelungsbedarfe auftreten. Also sei es, dass es Streit in der Pause gab, sei es, wer darf nicht mitspielen, sei es, wer hat was gesagt oder hat was falsch verstanden. Sei es, wie werden die Ämter gemacht? Wurde das Amt richtig gemacht? Wo ist das Material? Wer hat das jetzt nicht weggeräumt? Und es sind ja andauernd Klärungsbedarfe. Und ich würde sagen, aus der Situation heraus ergeben sich da eigentlich nicht unbedingt Möglichkeiten für das Demokratielernen. Es kommt ganz darauf an, was man unter Demokratielernen versteht. Ich würde erst mal sagen, da ergeben sich ganz viele Möglichkeiten für soziales Lernen. Gerade wenn die Kinder emotional oder auch Jugendliche involviert sind. Und das bespricht man ja, wenn das jetzt nicht die komplette Klasse betrifft oder die komplette Lerngruppe, ja auch eher unter 4 Augen, 6 Augen, 8 Augen, die halt wirklich involviert sind. Versucht es auf einer emotionalen Ebene zu bearbeiten, dass man wieder miteinander klarkommt, dass der Tag weitergehen kann. Knüpft dann vielleicht nochmal in einem 4-Augen-Gespräch an, so wenn das sich wiederholende Muster zeigen. Aber ich würde das als soziales Lernen eher bezeichnen, wenn es aus sozusagen aktuellen, im auftretenden Konflikten, in die Kinder oder Jugendlichen unmittelbar involviert sind, wenn sie es auf die bezieht.
Das würde ja bedeuten, also so verstehe ich das jetzt, ne, dass also Konflikte ja am Schulalltag alltäglich sind, also ständig auftreten. Meistens ist es ja die Aufgabe der Lehrkraft, dann irgendwie auch schnell weiterzumachen. Mhm. Also Konflikte sind ja oft was auch stört, egal ob sie jetzt in der Pause oder im Unterricht stattfindet, die man dann manchmal auch einfach wegmoderiert, würde ich sagen. Also das ist, also bleibt einem ja ganz anders übrig, sonst kommt man ja zu nichts mehr anderem. Mhm. Könnte man also sagen, dass viele Potenziale für soziales Lernen in dem Fall dann auch natürlich verschenkt werden, so über so einen Tag? Also wie entscheide ich, welche Konflikte sind es jetzt wert, die nicht nur aus 4-Augen-Gespräch zu suchen, sondern die vielleicht dann doch auch mal in der Klasse zu thematisieren?
Da gibt es ja extra Formate dann auch dafür. Also beispielsweise hier der Kinderrat. Also da würde man das dann aufgreifen. Da würde ich sagen, das ist dann schon Demokratie lernen,
Weil in der Situation geht es ja genau um die Frage, wie wollen wir als Lerngruppe hier unser gemeinsames Leben im Lerngruppenraum organisieren? Was hatten wir uns eigentlich ausgemacht? Wo gibt es da welche Probleme und wie gehen wir damit um? Das betrifft dann schon, und das ist ja dann oft auch am Freitag, das ist sozusagen nicht aus der Situation heraus, sondern das wird ja dann mit einer gewissen Distanz bearbeitet. Ja. Und da würde ich sagen, da geht das dann schon in die Richtung Demokratie lernen. Aber wenn es um die unmittelbare Bearbeitung der Emotionen, der Auseinandersetzung so nebenher geht, ich glaube, das ist eher soziales Lernen.
Das auch seine Berechtigung hat, würdest du jetzt wahrscheinlich
sagen. Natürlich hat das seine Berechtigung, das ist ganz wichtig. Ja. Und es kommt auch ganz drauf an, wie man jetzt Demokratielernen definiert. Man könnte jetzt auch sagen, also letztlich werden da auch Verhaltensweisen, Orientierung sozusagen angebahnt, genormt letztlich auch oder ausgehandelt, ohne die Demokratie nicht funktionieren kann. Ich glaube halt nur, dass dann in dieser, dieser Situation aus der Involviertheit heraus eine gewisse Distanz fehlt, die für den größeren Einblick oder für den größeren Erkenntnisgewinn, vielleicht auch für den größeren Lernfortschritt notwendig ist. Ja.
Ich frage mal andersrum jetzt, ne? Weil in vielen Texten auch zur Demokratiebildung oder Grundschule gibt es immer eine Auseinandersetzung ja auch mit diesem Vorwurf oder mit dieser These, das richtige Demokratielernen oder das politische Lernen ist vielleicht auch noch nichts für die Primarstufe. Vielleicht reicht es ja auch erstmal, wenn soziales Lernen stattfindet.
Also ich würde jetzt sagen, das soziale Lernen ist eine ganz wichtige Dimension. In der weiterführenden Perspektive keine Demokratie, das ist dieses Argument von Herrn Himmelmann, kommt klar, kann funktionieren, wenn es bestimmte Normen, Verhaltensweisen wie Fairness ausgeben lassen, Achtsamkeit dem anderen gegenüber nicht gibt. Und ich plädiere jetzt aber einen Schritt weiter zu gehen, um auf dieses Demokratielernen noch zu kommen. Ich würde sagen, das Demokratielernen wird erreicht, wenn es grundlegend um die Frage geht, wie wollen wir zusammenleben, welche Konflikte gibt es, welche Gestaltungsmöglichkeiten haben wir, welche Normen sind hier bestimmend, welche wollen wir, welche eher nicht und welche Wege der Entscheidungsfindung gibt es. Und das ist gewissermaßen dann die Ebene, nicht der institutionellen Politik zwingend, sondern erstmal das Politische. Und das Politische ist Merkmal einer Vergesellschaftungsform von Menschen. Und diese Perspektive, auch als Traufperspektive, da würde ich sagen, das ist ja ganz wichtig, auch in der Grundschule. Also man lebt ja auch in der Grundschule vergesellschaftet. Die Lerngruppe ist ja ein Sozialverband. Auch alltagsweltlich, also heißt ja nicht nur Lerngruppe, das heißt auch mein Wohnort, das heißt mein Schulweg. Das ist auch eine politische Frage. Es kommt eher darauf an, das als politisch zugänglich zu machen. Also dass zum Beispiel beim Schulweg man schlecht sieht, weil da so viele Packautos immer stehen, ist ja kein Zufall. Das ist ja ein Ergebnis von Entscheidungen, die getroffen wurden, dass das so möglich ist. Oder auch, hatten wir vorhin drüber geredet, hier einfach Nutzungskonflikte. Ich gehe in den Wald, darf ich da mit dem Mountainbiker anfahren oder nicht? Was darf ich in dem Wald spielen, was nicht? Dürfen da Autos durchfahren oder nicht? Also alltagsweltlich ist die Lerngruppe, aber ist auch das unmittelbare Lebensumfeld der Kinder. Und rein vom Bildungsverständnis ist es so, wenn wir jetzt beim Sachunterricht sind, da geht es ja darum, Kinder dabei zu unterstützen, ihre Umwelt zu erschließen, auch ihre soziale, gesellschaftliche Umwelt. Und da gehört das ganz klar dazu, diese Fragen, die ich aufgezählt habe, wie wollen wir was nutzen, welche Konflikte gibt es da, soll auf die Wiese jetzt, wenn ich das mitkriege, in einem Dorf, wo ich lebe, ausgeschrieben werden, dass da jetzt irgendwie ein Supermarkt hinkommt, soll die Wiese so bleiben? Das sind alles Fragen, die das Politische berühren. Aber noch nicht zwangsläufig die Frage der institutionellen Entscheidung.
Ja, das heißt, das Politische ist dann eigentlich ein Modus, könnte man sagen, der sich auch im Alltag wiederfindet.
Auf jeden Fall.
Und eben nicht nur dann sozusagen der Stadtrat und
oder noch institutionell.
Bundestag und alles, was dann darüber hinaus noch irgendwie kommt.
Ganz genau. Und da gibt es eben verschiedene Verständnisse, engere, weitere Politikbegriffe. Ich plädiere dafür, das Politische sich daran zu orientieren. Es gibt andere Ansätze, die leider auch im Sachunterricht einen gewissen Einfluss bekommen haben, zum Beispiel das Modell der Politikkompetenz. Das ist einseitig politikwissenschaftlich ausgerichtet und geht davon aus, dass man bestimmte politikwissenschaftliche Begriffe braucht, um sich die Domäne Politik zu erschließen. So, und ich glaube, das ist ein Verständnis, wo ganz viel, was aus meinem Verständnis Demokratie lernen wäre oder Politik lernen wäre, ausgeschlossen wird. Mhm. Aus deren Sicht wäre das nur soziales Lernen. Mhm. Und ich glaube, da verstellt man sich aber Zugänge. Mhm. Also ich plädiere dafür, nicht dem politikwissenschaftlich eng gefassten Lernverständnis der Politikkompetenz zu folgen, sondern das Politische möchte ich prominent machen in der Alltagswelt.
Es sind, glaube ich, die wesentlichen Begriffe ja auch schon gefallen, die wir jetzt hier so im Titel mit untergebracht haben. Mhm. Der Alltag, der Konflikt und das Demokratielernen, ja, was wir ja irgendwie versuchen wollen, so ein bisschen in Verbindung zu bringen. Vielleicht kannst du mal noch, bevor wir dann auch so konkret werden, noch ein paar Worte sagen. Also in der politischen Bildung dominieren ja auch so fachdidaktische Prinzipien, die, wie ich finde, dort sehr, sehr gut ausgearbeitet sind und auch eine große Orientierungskraft haben für Lehrkräfte in dem Bereich. Sowas haben wir ja für den Sachunterricht nicht so richtig vergleichend oder wird das vielleicht versucht zu übertragen, könnte man sagen. Ich sehe es sozusagen in den anderen Didaktiken, also gibt es so diesen Kanon nicht so richtig. Und einige dieser Prinzipien sind ja Konfliktorientierung, Fallorientierung, die wir vielleicht auch tangieren, Alltagsorientierung. Vielleicht kannst du da mal versuchen, noch so ein kleines bisschen Licht noch ins Dickicht zu bringen. Also was hat es mit diesen Prinzipien auf sich? Und wenn wir jetzt zum Beispiel mal einfach Konfliktorientierung und Alltagsorientierung herausgreifen, weil wir die beide hier mit, schließen die sich eigentlich aus oder ergänzen die sich? Oder wie würdest du das Verhältnis vielleicht dann auch bestimmen? Das ist jetzt ein bisschen eine große Frage, also, die ich dir gestellt habe. Ne?
Also ich vertrete ganz stark den Punkt, dass diese Prinzipien aus der Politikdidaktik adaptiert werden können.
Für den Sachunterricht.
Für den Sachunterricht oder überhaupt für Demokratielernen, politisches Lernen in der Grundschule. Bleiben wir bei Konfliktorientierung. Also allein diese, es gibt ja so ein paar Elemente, was jedes Prinzip gerecht werden müsste. Also zum Beispiel hier so eine normative Dimension. Mhm. Also hier Konflikte treten immer auf. Ja. Ob alltagsweltlich oder politisch, aber wir müssen damit umgehen. Und Konflikte sind sozusagen nicht nur als Zumutung zu betrachten, sondern als etwas, wo man auch lernen kann, wo man sich bewegt, wo man wachsen kann als Lerngruppe, als Sozialverband. Mhm. Und ich glaube, das gilt sehr wohl für institutionelle Politik und Makrogesellschaft, wie auch für das Leben im Sozialverband im Kleinen. Mhm. So, dann haben Kinder natürlich alltagsweltliche Bezüge zu Konflikten. Mhm. In Teilen sind die politisch konnotiert. Also Kinder kriegen ja auch mit, dass es Konflikte international gibt. Die kriegen auch mit, was es für Konflikte über Gestaltungsfragen in der Gemeinde gibt. Aber sie merken ja auch, Konflikte treten im Nahraum bei uns aus. Also es ist ja nicht so, dass es da keine Anknüpfungspunkte gibt. Mhm. Und dann gibt es bestimmte fachliche Wissensbestände, die bei Konfliktorientierung relevant sind. Das ist natürlich immer je nach Konflikt, dass man guckt, was spielt da rein. Mhm. Aber natürlich gibt es auch rein auf einer fachlichen Ebene den Modus der Bearbeitung. Und der ist beim alltagsweltlichen Konflikt der gleiche wie bei einem makropolitischen Konflikt. Ich muss da rangehen erstmal, worum geht's denn? Wer ist denn jetzt beteiligt? Wer will denn jetzt was? Wer hat denn welche Interessen? Welche Lösungen sind denkbar, welche nicht? So, was präferiere ich? Und der Konflikt, der mir jetzt vorliegt, wo gibt es jetzt noch andere Konflikte, die so ähnlich sind? Mhm. Also das sehe ich als ein Grundmuster von konfliktanalytischem Denken. Mhm. Und das kann ich auch an alltagsweltlichen Konflikten erlernen, wenn ich nicht unmittelbar involviert bin. Das erschwert das. Das möchte ich immer wieder sagen. Deshalb ist mein Plädoyer, Konflikte zu nehmen, wo man nicht aktuell involviert ist.
Also wir hatten das vorhin schon kurz, wir haben uns ein bisschen eher getroffen. Das, was wir heute hier ausprobiert haben in der Lernwerkstatt, das ist das Demolino, das sage ich jetzt hier, weil wir auch ein Gespräch dazu hatten, was wir aufgezeichnet haben mit Sabine Baumgärtel zu diesem Lernangebot der Freiwilligenagentur hier in Sachsen-Anhalt. Wo es also darum geht, dass man auf einen fremden Planeten fliegt oder dabei ist, auf einen fremden Planeten zu fliegen. So ganz eindeutig ist es nicht. Und sich da natürlich Fragen des Zusammenlebens nochmal neu stellen. Man ist quasi dann ja eigentlich maximal erstmal aus der Alltagswelt herausgerissen. Mhm. So, ne? Und da werden dann ja auch Fragen, sie hat es damals beschrieben, auch hier im Gespräch werden eben auch Fragen gestellt, was sind jetzt eigentlich meine Bedürfnisse, wie regeln wir jetzt eigentlich das Zusammenleben und so weiter. Das wäre dann ja auch so ein Zugang, dass man sagt, es geht hier um den Modus des Aushandelns, mhm, und man hat diese Distanz hergestellt. Also die Gefahr besteht natürlich trotzdem, dass man, ja, dann die Konflikte, die vielleicht in der Klasse schon bestehen oder so, dass die dann natürlich auch reproduziert werden. Ne?
Also ohne Zweifel, ja. Aber nochmal, um deine Frage von davor aufzugreifen, inwiefern Prinzipien, ja, aus der Politikdidaktik hier Anwendung finden können. Das Beispiel, was du eben hier skizziert hast, das ist ja der Klassiker Gründungssituation, genetisches Prinzip. Lässt sich übertragen, also man verlässt das Hier und Jetzt, besiedelt irgendwie was neu und da müssen Entscheidungsfragen getroffen werden. Und das hat natürlich was mit Aushandlungsprozessen zu tun, das hat was mit Konstellation zu tun, wer organisiert Mehrheiten eventuell. Mhm. Überhaupt die Frage, wie wollen wir abstimmen, wäre ja auch erstmal zu stellen. Mhm. Und das sind politische Grundfragen, also die auch ihre Geltung besitzen in so einem fiktiven Kontext, aber die dort viel, viel grundsätzlicher vielleicht diskutiert werden können, weil sie herausgelöst sind aus ganz aktuellen Fragen, in die man involviert ist, die sich einem stellen, wo man vielleicht auch emotional angefasst ist.
Also ich finde es einfach interessant, ich will jetzt, also ohne auf diesen Punkt jetzt rumreiten zu wollen, aber ich glaube, dass dieser Alltagsbezug ist ja wirklich auch so ein bisschen widersprüchlich in dem Sinne. Wir wollen ja schon irgendwie, dass der Unterricht anschließt an die Lebenswelten der Kinder,
ja,
dass sie irgendwie was damit anfangen können. Und auf der anderen Seite versuchen wir aber gleichzeitig auch aus guten Gründen so eine Distanz herzustellen, dass man sagt, man macht das auch absichtlich, dass man ein kleines bisschen das in einen anderen Kontext
verfremdet.
Rückt, verfremdet. Mhm. Also das scheint mir schon ja auch so ein bisschen ein widersprüchlicher Bezug zum Alltag irgendwie zu sein. Ja. Und der Alltag ist ja auch, das kommt ja dazu, der Alltag ist ja normalerweise oft ja auch langweilig. Mhm. Also wenn man jetzt so ein Kind nach seinem Alltag fragt, wie war es denn heute in der Schule, ist ja so eine typische Antwort, alles wie immer. Das kann bedeuten, ich will nicht weiter darüber reden, aber meistens ist es ja nichts, also Alltag bedeutet ja meistens auch, dass nichts passiert.
Ja, also ich würde sagen, dadurch, dass das verfremdet ist, einigen wir uns mal da drauf, also jetzt nicht die Situation, in der man unmittelbar jetzt verwickelt ist, sondern dass das distanzierter ist, kann man es analytischer bearbeiten. Mhm. Und dann ist ja immer noch die Frage, selbst bei solchen Settings, am Ende habt ihr so eine ähnliche Situation schon mal erlebt? Wie war denn das bei euch? Also das würde ich jetzt bei alltagsweltlichen Konfliktgeschichten am Ende fragen, auch wenn das eine Konfliktgeschichte ist, nicht aus der Lerngruppe, sondern nur so ähnlich. Und das wäre ja bei dem Modell, wir besiedeln eine ein Stern, auch am Ende. Was haben diese Fragen nach Entscheidungsfindung, nach unterschiedlichen Bedürfnissen, nach Konflikten eigentlich mit uns zu tun? Mhm. Oder ist es jetzt nur irgendwie relevant für die Welt, wenn wir mal irgendwann auf den Mars oder sonst wohin?
Ja.
Das würde man ja am Ende mal stellen, diese Anwendungsfrage. Ja, ja, ja. Also dieser Lebensweltbezug, der ist wichtig, aber der muss nicht alleiniger Ausgangs- und Bezugspunkt sein, sondern kann dann wieder hergestellt werden.
Ja. Jetzt unterrichtest du ja an unterschiedlichen, also in unterschiedlichen Altersstufen, könnte man sagen.
Ja.
Was sind jetzt so die Besonderheiten, jetzt auch deiner Erfahrung nach, im Primarstufenbereich? So, vielleicht sogar auch in der Schuleingangsphase, würde man ja auch sagen, auch in der ersten, zweiten Klasse ist es wichtig, über solche, also gibt es auch Konflikte, entsprechende Lernprozesse anzustoßen. Und wenn ich richtig sehe, kommst du ja eigentlich auch aus dem Sekundarstufenbereich sozusagen. Ne? Also was sind so die spezifischen Herausforderungen, die dich da vielleicht auch umgetrieben haben oder umtreiben als Politikdidaktiker?
Also das Grundmuster wäre ja jetzt in der weiterführenden Schule, man erzählt den Fall, der ist dann schriftlich fixiert.
Ja.
Im besten Fall gibt es dann noch Bilder und dann kommt man ins Gespräch, analysiert das und kommt ins Gespräch. Und die Herausforderung bei der Schuleingangsphase ist, dass eben viele Kinder, zumindest wenn die in der ersten Schuljahr sind, ja noch gar nicht so lesen können. Also man kann das gar nicht in dem Muster machen wie in der weiterführenden Schule. Und mit ein paar Bildern ist es auch nicht getan. Also diese Altersangemessenheit und die Anschaulichkeit, das sind Herausforderungen. Und wenn ich dann zu dem Beispiel komme, werde ich ja dann erzählen, wie ich das gelöst habe. Das nehme ich schon mal vorweg. Und es ist natürlich schon so, also wenn ich jetzt von mir ausgehe, ich habe mich ja dem auch angenähert mit der Frage, was ist denn jetzt das Politische, wenn es nicht um rechtliche Aushandlungsfragen geht, wenn es nicht um die Frage geht, sollte das Gesetz umgestaltet werden, wie reguliert jetzt irgendwie dieses Gesetz den Fall? Das sind ja diese Beispiele aus der Sek 1, Sek 2. So. Und ich habe mich oft gefragt, ja, was ist das denn dann in der Grundschule? Das kann ja jetzt nicht sein, dass das genau das Gleiche ist. Wo holt man die ab? Also was ist das? Mhm. Und da habe ich lange nachgedacht, da habe ich viel gelesen und bin dann eben dazu gekommen, dass mich das Politische als Anknüpfungspunkt überzeugt. Also genau danach zu suchen, wo gibt es diese Entscheidungs-, Gestaltung- und Konfliktfragen, die aber irgendwie reguliert werden müssen in der Umwelt von Kindern.
Jetzt hast du einen konkreten Vorschlag mitgebracht, hast du gerade schon angedeutet. Ja. Vielleicht gehen wir mal darauf ein. Du hast im Vorfeld gesagt, ich habe gesagt, es wäre ja ganz schön, das an einem Beispiel auch konkret zu machen. Und dann hast du gesagt, ich hätte Lust, darüber zu sprechen, obwohl das noch relativ, also ich mache das noch nicht so lange oder so. Du hast noch nichts dazu geschrieben, es war noch relativ frisch auch. Ja. Also erzähl doch mal, was ist jetzt deine Lösung gewesen vor dem Hintergrund dieser Herausforderung? Und vielleicht kannst du ja das Konzept erstmal so ein bisschen beschreiben, wie du das umsetzt, was jetzt der Vorschlag wäre.
Also ich erzähle den Kindern dann eine Geschichte und unterstütze das eben.
Dankeschön.
Das ist der Ball, der ist wichtig, um den geht es gleich. Ja. Also, und ich erzähle dann eben auch das auch so aus. Also, und ich fange immer an, also horcht mal, ich erzähle euch eine Geschichte, von der habe ich gehört, von einer Kollegin an einer anderen Schule. Und das hat mich beschäftigt und ich will euch jetzt mal erzählen, was da passiert ist. Also, da ist eine Schule, da gibt es den Pausenhof, da gibt es den Sandkasten, da gibt es die Lehrerin, die heißt Frau Tann. Und da gibt es den Tom und da gibt es den Michael und da gibt es die Mira und ihre Freundin. Und da ist jetzt was los, nämlich in der Pause gibt es Ärger. Tom geht nämlich zu Frau Tann mit seinem Auto, das hat er mitgebracht und ist ganz traurig und erzählt, Frau Tann, ich bin traurig, weil die anderen mich nicht mitspielen lassen. Und Frau Tann fragt dann, was los ist. Und der Micha sagt dann, also hier, ich will mit Tom nicht spielen, weil der will immer nur bestimmen. Und es geht immer nur mit seinem Auto. Und was anderes als Auto will der nicht spielen. Und dann geht Frau Tann zu den Mädchen. Und die Mädchen sagen, also eigentlich mögen wir Tom, aber wir wollen Ball spielen. Tom hätte mitspielen können, aber er will das nicht. Er will ja nur mit dem Auto spielen. So, und jetzt, was ist denn da los? Also das ist jetzt, wie ich das dann darlege. Und
das
dann
ist eine mögliche Geschichte.
Das ist jetzt eine mögliche Geschichte, genau. Und dann kommen wir ins Gespräch und sage ich dann, also lasst uns mal nachdenken jetzt, also worum geht's denn jetzt? Also hier, der darf nicht mitspielen, irgendwie gibt es Streit. Also und wer war jetzt noch mal dran beteiligt? Also Mira, Svante, Micha, Frau Tann und Tom. Und wer will denn jetzt was? Was sind denn jetzt hier die Interessen, die Sichtweisen? Also Mira mögen, und Svante mögen eigentlich den Tom, aber der will halt nur mit dem Auto spielen, darauf haben die keine Lust. Micha denkt, Tom macht immer einen auf Bestimmer und will mit dem nicht spielen. Und Tom will eigentlich mit dem Auto spielen, ist aber total traurig, weil jetzt ist er allein, was er nicht sein möchte. Und dann Frau Tann. So, und die Kinder legen das da, nicht ich dann. Also ich stelle die Fragen und darum geht es mir, um dieses Grundmuster, um dieses konfliktanalytische Erschließen, um dieses konfliktanalytische Denken als Muster, was sich am besten internalisieren sollen. Worum geht's? Wer ist beteiligt? Wer hat welche Interessen? Man könnte auch noch andere Fragen zur Erschließung geben. Gibt es da vielleicht eine Vorgeschichte, je nach Konfliktgeschichte? Ja? Gibt es da eine Vorgeschichte? Gibt es in der Lerngruppe Regeln eigentlich, die für sowas aufgestellt wurden? So, das könnte man auch noch, je nachdem, wie man das konstruiert. Und dann denken wir über Lösungen nach. So, was könnte jetzt sein? Und da kommen dann die Kinder beispielsweise drauf, irgendwie, damit alle zufrieden sind, müsste man einen Kompromiss finden. Also vielleicht müsste Tom sagen, ich mache jetzt erstmal hier mit meinem Auto, aber dann kann ich ja mit denen Ball spielen. Mhm. Oder dass alle, was, das war auch noch eine Idee von den Kindern, dass alle was anderes machen, wo alle Spaß haben. Die schaukeln jetzt zusammen. Oder die Möglichkeit, naja, dann ist es so, dann spielt man eben nicht zusammen. Wenn der jetzt eben das so möchte, dann ist das so. Wenn er darauf besteht, nur mit dem Auto zu spielen, ist das sein Problem. Mhm. So, und dann habe ich immer noch so ein paar Möglichkeiten im Petto. Zum Beispiel, also nehmen wir mal an, Frau Tann sagt jetzt, hört auf, der Tom ist alleine, der ist total traurig, er spielt jetzt mit dem Auto. Wie wäre das? Das wäre keine gute Lösung, weil dann die Aussage von den Kindern, weil irgendwie, das steht der Frau ja gar nicht zu, denen zu befehlen, dass die jetzt mit ihm spielen sollen, wenn die das gar nicht möchten. Also sozusagen hier, die können auch nicht dazu gezwungen werden. Die nächste Frage war dann, was wäre denn eigentlich, wenn Tom heimlich den Ball wegschießt, dann können die ja damit nicht mehr spielen und dann könnten die doch jetzt mit dem Auto spielen. Dann wird sowas bestimmt wie Freundschaft. Sowas macht man nicht. Also mir geht es auch immer um das Einfordern von Begründen. Warum denn nicht? Ja, das ist unehrlich, das ist keine Basis für Freundschaft. So. Dann hatte ich noch ein Beispiel, ja, und wie wäre es denn eigentlich, also wenn die sagen, Tom, wir spielen mit dir, wenn du uns einen Kaugummi gibst. Also sozusagen das Erkaufen gegen Leistung, so ein Tauschprinzip. Da war dann die Überlegung von den Kindern, also das wäre nicht gut, da müsste man die Lehrerin holen. Die Frage jetzt bei so einem, das ist ja diese Alltagspolitik. Was ist die Norm? Was können wir selber lösen? Oder wo ist Erpressung, Kaufen, das ist sozusagen keine Basis für ein Zusammenleben. Hier müsste die Lehrerin dann kommen und sagen, so geht das nicht. Also hier wird nicht irgendwie Zusammenspielen erkauft. Das ist keine Kaufleistung. Ein Junge war anderer Meinung, der meinte, aber wenn der das macht, ist es ja seine Entscheidung. So, und über solche Sachen kommt man dann zur Sprache. Die Frage ist jetzt, ist das nicht total alltagsweltlich? Ist das nicht auch nur soziales Lernen? Und ich würde eben sagen, durch dieses Grundmuster, also was ich da versuche zu internalisieren, das ist, auch wenn ich mich jetzt wiederhole, eben auch das Grundmuster des konfliktanalytischen Denkens, was ich auch für makropolitische Fälle brauche oder Konfliktfälle. Und die zweite These wäre, hier werden schon Normen und Verhaltensweisen ausgehandelt. Und auch die Frage, wann die Lehrerin kommt, ist, was können wir selber lösen und wann brauchen wir Hilfe? Das sind Grundfragen, also wo ich jetzt sagen würde, das wäre so eine Form von Alltagspolitik, die hier relevant ist, auch wenn das erstmal so den Anschein hat, das hat mit Politik nichts zu tun. Aber also ich würde sagen, das Politische, nämlich die Frage, wie leben wir zusammen? Wie gehen wir mit solchen Problemen um? Zeigt sich hier schon.
Ich könnte mir vorstellen, dass dann die Kinder in so einer Klasse relativ schnell auch Bezüge zu ihrer eigenen Klasse dann ziehen.
Ja.
So, also dass das, okay, das ist ja hier wie bei dir. Du bist, also du willst doch so. Also wie schnell kann das passieren und ist das ein Problem? Also gerade bei so einem ja doch, finde ich, sensiblen Thema wie Ausschluss, ne, was sich ja an verschiedenen Dingen zeigt, also beim Spielen oder beim Kindergeburtstag oder bei anderen. Also wie schnell wird es dann doch persönlich?
Das Spannende bei dieser ersten Erprobung war, dass auf die Frage, habt ihr sowas Ähnliches auch schon mal erlebt, Schweigen erstmal war. Dann ganz abstrakt, ja, früher mal im Kindergarten. So, und ich habe überlegt, ich hatte noch einen Kollegen dabei, der meinte dann, aber guck mal hier, so wie dem ging es dir doch neulich auch. Und da wollte das Kind überhaupt nicht drüber sprechen. Und meine Erklärung dieser Situation ist folgende, den ist sehr wohl bewusst. Wenn die jetzt anfangen, das war ja so wie letzte Woche, als du mich hast nicht mitspielen lassen, dass sich der Rahmen ändert. Und der Modus, dann reden wir nicht mehr über diese Geschichte, sondern dann sind wir in einem Konfliktmodus, wo es um den Streit geht. Und das ist ein anderer Modus. Dann kommt sozusagen das, was ich mit der Involviertheit meine, dann sind wir drinne. Das ist auch nicht unwichtig fürs Zusammenleben, wie man mit sowas dann umgeht. Aber meine Vermutung ist, dass den Kindern sehr wohl bewusst war, ohne dass die das artikulieren könnten, also implizit bewusst war, dass sich damit völlig der Modus der Bearbeitung ändern würde. Mhm. Und deshalb so eine Art von, also vielleicht mal, ja, aber da wurden keine Namen genannt und keine konkrete Situation geschildert.
Und ist dann, also das war jetzt ja wahrscheinlich dann die, also du hast jetzt von der Erprobung gesprochen, ja. Dann also während einer Unterrichtsstunde oder einer Doppelstunde, also dann im Rahmen des Sachunterrichts oder übergreifend auch?
Übergreifend, ja. Also an der Schule haben wir diese festen Fächerzuordnungen so nicht. Also ich hatte gefragt, ob ich das ausprobieren darf mit Kindern aus der, also die ersten beiden Schuljahre. Ich müsste jetzt nachgucken, das war auch eine kleine Gruppe. Und das ist nämlich, weil ja sich immer die Frage mit den Herausforderungen stellt, nicht ganz unwichtig. Ja. Also ich gucke mal ganz kurz, 11 Kinder waren das. 11 Kinder und wir saßen am Tisch und das geht gut. Die Kinder kommen dann auch vor und spielen dann Möglichkeiten, also ihre Ideen, was dann machen könnten. Die greifen dann da rein und zeigen das. Und ich habe die, am Ende haben sie auch noch gute und schlechte Möglichkeiten aufgemalt, sind wir nochmal ins Gespräch gekommen. Ich könnte mir das schwer vorstellen mit 25 Kindern. Also ich glaube, man braucht schon einen kleineren Gesprächsrahmen, um wirklich ins Gespräch zu kommen. Also das darf kein stoisches Abarbeiten sein. Also klar, die Fragen sind vorgegeben und die sind analytisch, aber es geht schon um eine Verwicklung. Die Situation mit Verwicklung, meine ich, die muss schon so sein, dass wir wirklich ins Gespräch kommen und uns da reinversetzen und was denn jetzt? Also das muss man auch inszenieren. Also was könnten die jetzt machen? Was ist, wenn Frau Tang jetzt sagt, das ist es. Alle spielen zusammen, Frau Tang befiehlt das jetzt. Wie ist, also das muss man auch so, da braucht es einen Rahmen dafür. Sonst ist das, also das, wenn das nur so abgearbeitet wird, so wer ist denn jetzt da dabei, was ist denn dann? Und wer hat da, also das muss schon so sein, dass dieser, dass man, bei 25 Kindern glaube ich nicht, dass man so gut ins Gespräch kommt. Ja. Ein kleinerer Raum ist da besser.
Und das Setting, also wir werden ein Foto machen von dem kleinen Aufbau, den wir hier vor uns haben. Also wir haben ja die Schule und wir haben jetzt die Figuren. Das sind ja so, wie nennt man das? Also Puppen eigentlich, oder?
Ich nenne das jetzt mal Figuren.
Figuren. Ja. So, das kam dann gut an. Also du meintest, die haben dann auch selber so ein bisschen das auch angefasst und damit rumgespielt. So ein bisschen und
die Möglichkeiten gezeigt.
Also
es ist anschaulich und macht es konkret.
Ja.
Also ich glaube, das ist auch, weil du ja nach Anfangsunterricht gefragt hast, also Kinder denken ja auch ganz konkret. Also deshalb ist die Situation so konkret und anschaulich auch wie möglich darzulegen erstmal.
Und vielleicht noch, also weil übergreifend, was hattest du jetzt, du sagst, es war die erste Erprobung, welche Learnings würdest du quasi dann noch mitnehmen? So, ne? Was waren jetzt die Aspekte, die du vielleicht dann wieder so machen würdest? Würdest du sagen, müsste man irgendwie noch weiterdenken
auch? Ja, also ich glaube, im Sinne von so einer Erwägungsorientierung wäre es gut, zuerst kommen die Kinder ja auf diese Kompromissfindung. Und das ist ja recht einfach. Alle machen das, wo alle Spaß haben. Ja, aber wie findet man das? Also ich meine, da würden ja wahrscheinlich alle Kinder sagen, ja, das ist das Beste, aber daran scheitert es ja oft. Also dass man vielleicht diese schnell gefundenen Kompromisse noch viel mehr hinterfragt. Haben dann wirklich alle Spaß? Aber warum haben die das jetzt nicht gefunden? Das sagen wir jetzt, das geht ganz schnell, aber was sind denn da vielleicht Probleme? Oder auch die Frage jetzt mit dem Kaufen, dass man dann, also hier, dass man sich Freundschaft erkauft durch Tausch, ja, dass man da viel mehr überlegt, die Konsequenzen, ja, was heißt das denn? Also du sagst jetzt, also finde ich, wenn der das macht, finde ich in Ordnung. Die anderen finden das nicht. Warum findest du das in Ordnung? Führ das mal noch aus. Wozu könnte das führen? Also, dass man diese Wege noch mehr bearbeitet. Eine gewisse Gefahr ist natürlich, wenn man das nur bei diesen Kompromissvorschlägen belässt, dass das dann im Grunde genommen so eine fast Sozialnormierung hat. Also, dass dann dort ankommt, also hier, guckt mal, jetzt haben wir das gemacht und ihr habt es jetzt gesagt, man muss immer schön zusammen spielen und das finden, was alle gerne machen. Also wenn wir das auf dem Ebene anzielen, also dann ist es eine Sozialnormierung. Dann würde ich sagen, dann verlassen wir fast das Politische. Weil es eigentlich der Konflikt ist, um den es gehen muss, um die verschiedenen Interessen und auch um vielleicht nicht so günstige Lösungen.
Ja.
Also das ist noch was, worüber ich nachgedacht habe. Und ich glaube halt von einmal internalisiert sich da gar nichts. Also ich glaube, das ist iterativ zu sehen. Immer wieder in Schleifen. Kann man jetzt auch nicht jede Woche machen, aber in regelmäßigen Abständen mit einer neuen Idee wäre ja auch so ein Klassiker, wisst ihr, was ich jetzt schon wieder gehört habe. Also man kann ja sowas aufbauen. Tom ist wieder mit dabei.
Ja.
So, also das soll Rituale. Das hilft auch. Diese Geschichten als Rituale. Also kann man auch, bietet sich auch für Nachhaltigkeit an. Also kann man sich ja auch mal vorstellen, also horcht mal, diesmal aber Folgendes. Jetzt ist Micha total traurig. Ja, also die hatten hier Projekttag, da ging es um Müll und Müllvermeidung. Und hier Micha bringt aber immer seine eingepackten Sachen mit. So, und Swantje und Mira, die haben den ganzen Müll von Micha gesammelt über 2 Wochen und tun die dann beim Kinderrat auf den Tisch und sagen, das ist alles von Micha. Das ist alles von Micha. Und wir hatten das Projekt. Micha, wir haben dir jetzt mal hier noch eine Broschüre zusammengestellt. Wir haben dir das auf, das nimmst du bitte deinen Eltern mit. Und dann weißt du, wie du es... Also sozusagen, eigentlich Plastikverpackung ist ein Problem, aber hier das Prinzip der Beschämung.
Ja.
So, wie handelt man das aus? Wie geht man damit um? Haben die recht, haben die nicht recht? Hätten sie es anders machen sollen? Wie viel Lust wird Micha haben, wenn man so mit ihm über Nachhaltigkeit redet oder über Vermeidung von Plastikmüll, sich daran zu halten? Da kommt man in einen Bereich, der ist nicht nur sozial. Und den kann man ja auch generalisieren. Also diese Frage Nachhaltigkeit, Beschämung, Abgrenzung durch nachhaltige Lebensformen, was andere als einen Angriff empfinden, das ist was, da sollten wir dringend drüber nachdenken beim Stichwort auch Nachhaltigkeitsbildung. Und das kann man mit solchen kleinen Geschichten anbahnen und diese Konflikthaftigkeit setzen.
Also das klingt jetzt so, als ob das nicht die letzte Erprobung war?
Nein.
Ne? Als ob da noch ein bisschen was kommt. Vielleicht ist es ja auch die Anregung selber, sowas dann auch mal auszuprobieren, ne? Für diejenigen, die jetzt hier zuhören oder zuschauen. Wir kommen schon so langsam zum Ende.
Ja.
Ich stelle am Ende immer gerne mal so ein bisschen eine allgemeinere Frage. Also was sind so aus deiner Sicht die Perspektiven jetzt für wir haben das, so heißt ja auch diese Staffel hier, Demokratiebildung in der Grundschule. Was sind so jetzt die Perspektiven erstmal mit Blick auf die Entwicklung von Unterricht natürlich vor allen Dingen? Also wäre das jetzt so eine Richtung oder ein Baustein vielleicht auch? Aber natürlich auch für die Ausbildung von Lehrkräften, in der du ja auch engagiert bist. Vielleicht auch für die Unterrichtsforschung.
Also hier das Beispiel habe ich dann als kleiner Fall also aufgeschrieben und mit denen arbeiten wir dann auch also an Erfurt. Also hatte ich das dann eingesetzt in meinem Seminar zur politischen Bildung, haben dann eben auch genau diskutiert, was ist denn das jetzt? Leistet das einen Beitrag zur Demokratiebildung oder ist das nicht doch nur soziales Lernen? Und ist es dann ein Problem, wenn es nur soziales Lernen ist? Oder wo sehen wir doch Elemente, sagen wir mal, von der Anbahnung von Orientierung, Denkmustern, die wir vielleicht auch der Demokratiebildung zuschreiben. Also, und ich glaube, sowas braucht es. Also ich glaube, es braucht konkrete Beispiele, an denen man diskutiert und auch unterschiedliche Ansätze. Also mir wäre es hier auch wichtig, in der Lehrkräftebildung, dass man dann hier diskutiert, kommt drauf an, welchem Ansatz der Demokratiebildung ich folge oder der politischen Bildung. Da finde ich es eben auch wichtig, dass man diese Ansätze auch in ihrer Gegensätzlichkeit kennt und sich dazu eben auch positionieren kann. Also da würde ich jetzt im Sinne von Professionalisierung, fände ich das wichtig, dass man genau sagt, welchem Ansatz möchte ich folgen und warum. Und das, also die Ansätze haben es ja an sich immer so zu tun, das ist Demokratiebildung, andere werden nicht zitiert. Oder dann so wird getan, die haben es nicht verstanden. Und ich glaube, das gilt es zu vermeiden. Und weiterführend, wenn ich jetzt über Demokratiebildung nachdenke, was mich umtreibt, ist auch das Problem dieser Haltungsbildung. Das sehe ich als ein Problem. Also es sind genau Konflikte zugunsten von Hauptsache, wir haben starke Begriffe oder starke Bilder aufgegeben werden. Also wenn ich jetzt beispielsweise an das Buch Kontext Nachhaltigkeitsbildung, politische Nachhaltigkeitsbildung, nicht egal, die Geschichte von Flora, der Klimapiratin, da lassen sich alle umgehend sofort von einem nachhaltigen Lebensstil überzeugen und sind sofort dabei. Da fehlt jede Konfliktorientierung. Das ist sozusagen von der Intention völlig nachvollziehbar, aber transportiert ein Enttäuschungspotenzial, was immens ist. Und genauso problematisch sehe ich das eben, wenn als Demokratiebildung verkauft wird, dass wir Kindern Schilder in die Hand stellen, Freiheit, Menschenwürde. Ja, was heißt das denn? Was heißt das denn? Und haben wir da nicht auch unterschiedliche Begriffe? Da müssten wir doch hinkommen. Was verstehe ich denn unter Freiheit? Wo hört denn Freiheit auf? Gerechtigkeit. Was ist denn für mich gerecht? Also das Gute ist ja, dass wir uns auf solche großen Begriffe einigen können, aber es gibt ja doch sehr unterschiedliche Vorstellungen davon. Und das darf nicht sozusagen im Sinne von so einer Haltungsbildung, Hauptsache wir stellen uns hin und positionieren uns, sozusagen weggewischt werden. Das Konflikthafte im Zusammenleben, das muss erkennbar werden, die Unterschiedlichkeit. Und wenn ich noch was äußern dürfte, mir scheint dieser Gang in die Praxis, der ist viel nötiger und muss viel mehr anerkannt werden, auch innerhalb der Didaktik. Also die Konkretion von Ideen, von Konzepten, also was bedeutet das jetzt beispielsweise mit didaktischen Prinzipien, Konfliktorientierung in der Grundschule zu arbeiten, an diesen Beispielen das zu untersuchen, aber da auch Beispiele zu entwickeln. Und da würde ich mir manchmal wünschen, dass diese Konkretion und diese Entwicklung theoretisch begründet, also sowas wie didaktische Entwicklungsforschung oder didaktische Aktionsforschung, in der Fachdidaktik eine höhere Anerkennung genießen würde.
Ja. Vielen Dank, Christian, für das Gespräch.
Querschnittchen ist ein Podcast des Arbeitsbereiches Fächerübergreifende Grundschuldidaktik der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Redaktion Christopher Hempel. Aufnahmeleitung sowie Schnitt Marcel Weigelt.